ich euch begrüßen, euch für eure Treue weiterhin danken, auch in diesem Jahr das Studium der Bibel fortzusetzen in der Bibelstunde, eine meiner Lieblingszeit, diese Stunde, eine Stunde, in der wir das Wort Gottes wieder intensiv betrachten können. Ich möchte aber auch zugleich all die grüßen, die heute nicht da sein können, die aber heute am Telefon sind und diese Gelegenheit nutzen. Seid gesegnet, auch von unserer Gemeinde gegrüßt. Und all die, die später die Aufnahmen hören, möchte ich auch auf diesem Weg einfach Gottes Segen wünschen, auch für das kommende Jahr, dass das zu Frucht und zum Wachstum bringen wird. Und dass das geschieht, sind wir so auf den Herrn angewiesen. Auch in diesem Jahr wollen wir beten, aufstehen. Und ich lade euch dazu ein, für das kommende Jahr der Bibelstunde mit mir zu beten und den Segen Gottes zu bitten. Ich lade euch ein. Amen. Jesus Christus, unser Herr, wir nehmen das nicht selbstverständlich, sondern voller Dankbarkeit und Anbetung dir gegenüber, Herr, dass wir diese Zeit haben dürfen, in der wir uns wirklich frei in dieser Weise versammeln dürfen, kommen dürfen, uns hinsetzen dürfen, ein Haus haben, einen Ort haben, wo es trocken ist und warm ist, wo wir Licht haben, wo wir in einer Ruhe dein Wort aufschlagen können, dein Wort hören, lesen, darüber nachdenken. Jesus, das ist nicht selbstverständlich, Herr. Auch wenn wir das über so viele Zeit und Jahre so genießen dürfen, ist das nicht selbstverständlich. Und darum danke ich dir auch für dieses kommende Jahr, dass wir jetzt beginnen mit, oder weitergehen in dem Studium deines Wortes. Und wir sind so auf dich angewiesen, Herr, dass dieser Segen bleibt, dass diese Freiheit bleibt und dass diese Freimütigkeit bleibt und die Gelegenheit bleibt und vor allem dein Wort bleibt. Jesus, segne uns reichlich beim Lesen, beim Studieren, vor allem, Herr Jesus Christus, beim Verstehen und Fruchtbringen. Ich bitte dich vom Herzen. Danke ich dir, Herr, dass wir auf der Grundlage deines Blutes das alles erbitten dürfen. Das ist die einzige Hoffnung, die einzige Legitimation, dass wir zu dir kommen dürfen, beten dürfen und hoffen dürfen, dass du es erfüllst, allein aus Gnade, aufgrund deiner Barmherzigkeit, deiner Treue, deiner Güte. Darauf berufen wir uns, darauf hoffen wir. Ich will dich für mich beten, Herr, dass meine Schwachheit, Begrenztheit, mein Fleisch, meine Art nicht im Wege steht, Herr, dass du die Gemeinde segnen möchtest, dass du deine Gemeinde Nahrung geben möchtest. Ich bitte dich, Herr, gib Weisheit im richtigen Reden, das richtige Einfühlsvermögen, in wie viel ich wiederhole, wie weit ich gehe, wie tief wir gehen, welche Exkurse wir machen, welche nicht, dass Herr das Eigentliche beim Eigenen bleibt und wir vorwärts kommen im Glauben und auch im Studium, aber trotzdem, Herr, einfach dein Wort in der Ganzheit verstehen lernen. Herr, so bin ich auf deine Weisheit angewiesen. Ja, der Mensch denkt und du lenkst und da vertraue ich dir, Herr, dass du auch das Tempo bestimmen wirst für dieses Jahr, den Umfang und die Themen, die einfach dran sind, auch für uns. So bitte ich dich, Herr, um deinen guten Segen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Dann möchte ich euch bitten, wieder mit mir den Petrusbrief aufzuschlagen. Erster Petrusbrief. Auch dieses Jahr soll das die Grundlage unseres Studiums sein. Wir wollen weiterfahren in dem Studium. Und vor allem, wir beschäftigen uns gerade mit diesem Abschnitt, Verse 13 bis 25 aus dem ersten Kapitel. Das Hauptthema und das Hauptanliegen oder eher andersrum, der Fokus, wie wir diese Verse durcharbeiten, ist das Thema der Heiligung. Wir haben in dem Abschnitt vorher die Herrlichkeit des Erbes und der Zukunft vor Augen gehabt. Und jetzt gilt es darum, aus dieser Perspektive, aus dieser Erkenntnis, aus diesem Wissen, dieses Leben in dieser Welt zu leben. Und mit diesem Auftrag und mit dieser Herzenshaltung, mit dieser Ausrichtung, worauf es eigentlich ankommt. Und es kommt auf die Heiligung oder was eigentlich bei der Heiligung, worauf es bei der Heiligung ankommt. Und ich habe einige Punkte versucht rauszuarbeiten und somit eine gewisse Struktur diesen Versen zu geben und somit das auch für uns praktisch runterzubrechen, worauf es bei der Heiligung ankommt. Ich muss ehrlich gestehen, dass für mich wenige Abschnitte der Bibel oder wenige Themen der Bibel so herausfordernd sind beim Vorbereiten und dann noch beim Lehren. Mindestens genauso. Allein schon beim Rausarbeiten und Vorbereiten der Bibelstunden und die Auseinandersetzung mit diesen Bibelstellen bringt mich oft dazu, innezuhalten, anfangen zu beten. manchmal ist das so, dass meinem Bildschirm das schwarz wird, Hintergrundbild, und dann ist es wie ein Spiegel. Und wenn ich in diesen Momenten dann so darüber nachdenke, bete, dann wird es oft mein Bildschirm schwarz, dann sieht man nicht mehr, was ich da geschrieben habe. Und wisst ihr, was in dem Moment passiert? Das ist mir heute ein paar Mal passiert. Dann sehe ich mich da drin. Das ist wie ein Spiegel dann. Und in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, über dieses Thema und mich im Spiegel, da sehe ich, kann da nicht mehr hinschauen. Weil ich merke, wie ich dem Maßstab eigentlich, was die Schrift da uns gibt, so weit entfernt davon bin. Und das ist für mich sehr herausfordernd, über dieses Thema zu reden. Und ich hoffe, dass, oder andersrum, ich lehre das nicht in erster Linie, um euch das weiterzugeben, was als von oben herab oder besser wissen, sondern mit euch wollen wir das, diese Verse weiter studieren, was es bedeutet, für uns in der Heiligung voranzuschreiten. Das ist ein herausforderndes, aber ein wichtiges Thema. Und darum haben wir angefangen. Und eine meiner Vorhaben für 2018 ist, mich nicht so arg zu wiederholen, keine langen Einleitungen zu machen, schneller zum Text zu kommen. Ich bemühe mich darum. Darum haben wir angefangen mit den ersten Versen, oder mit dem ersten Vers, Vers 13. Worauf kommt es in der Heiligung an? Wer weiß es noch? Was ist der erste und wichtigste Punkt gewesen? Wo beginnen wir, wenn wir über die Heiligung nachdenken und fortschreiten? Auf die Gnade Gottes hoffen. Das ist die Grundlage in allem dem. Und darauf besinne ich mich immer wieder, darauf höre ich immer wieder, darin tanke ich immer wieder Kraft und Hoffnung. Es beginnt mit der Hoffnung der Gnade auch in diesen Dingen. Aus uns können wir es nicht. Und verdient haben wir es schon lange nicht, also kann es nur in der Gnade Gottes uns geschenkt werden. Ich möchte euch da ganz kurz so abholen. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da entfernen wir uns von dem Willen Gottes und schweifen so ein bisschen, wenn ich jetzt mal den abgedroschenen Begriff Welt mal gebrauchen darf, schweifen so ein bisschen in die Welt. Uns nimmt die Welt mit ihren Denkmustern und Verhaltungsmustern, mit all den Abläufen und Sorgen und Nöten und mit dem Leben einfach, nimmt uns so ein, dass wir es kaum merken und dass wir da wieder so verankert sind und unser Denken so stark wieder davon abhängig ist und wir in Sünden fallen und erst dann merken, wenn Gottes Wort uns wieder überführt und dann merken wir, oh, und dann tun wir Buße und kehren um und kehren zurück und sagen, jetzt will ich allein für Gott leben und mich ihm hingeben und ihm dienen. Und dann nehmen wir uns wieder vor, wir wollen uns mehr in der Gemeinde engagieren, mehr Jesus dienen. Und es ist so, dass man dann meint, wenn ich jetzt für den Herrn diene, wenn ich mich jetzt dafür engagiere, dann, dass man dann vielleicht weniger Probleme bekommt, gell? Dass man dann weniger sündigt und weniger anfällig ist. Meine Erfahrung ist das, dass man da genauso sündigt. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Ich mache euch ein Beispiel. Dann dient man dem Herrn, dann investiert man sich in die Gemeinde, aber die Versuchungen sind auch da. Und die Möglichkeiten, da zu fallen, sind ebenfalls. Der Umgang mit dem Bruder, mit der Schwester. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber selbst, ich habe es mir so gesagt, die Gefahr des Fallens und der Notwendigkeit der Heiligung in unserem alltäglichen Leben ist für uns, denke ich, so sehr offensichtlich und sehr klar und sehr spürbar. Aber wir brauchen genauso Heiligung auch in geistlichen Dingen. So, nur weil wir uns in geistlichen Dingen engagieren, heißt noch lange nicht, dass solange ich geistliche Dinge tue, dass alles gut ist, solange ich geistliche Dinge tue. Und diese Erkenntnis, die hat mich schon sehr ernüchtert. Ja. Ich sage so, da willst du dem Herrn dienen und selbst das kannst du nicht gescheit machen. Da macht man Fehler. Und wir wissen, wie das in der Gemeinde ist. Wie das ist, es ist nicht einfach alles reibungslos und es läuft nicht alles ohne Spannungen und Schwierigkeiten und Unzünden. Und darum sage ich, darum brauchen wir in allen Belangen, wenn wir über die Heiligung nachdenken, müssen wir von der Gnade Gottes ausgehen. Ich möchte euch einfach nur noch an einen bestimmten Abschnitt erinnern, der sehr wichtig ist, oder ich möchte gerne in euch nochmal vorlesen, in Erinnerung rufen, 2. Korintherbrief, Kapitel 12.
2. Korintherbrief, Kapitel 12. Worauf kommt es an, dass als erstes in der Heiligung völlig auf die Gnade Gottes hoffen? Oder ich möchte es so formulieren, und ihr wisst mit Sicherheit, um was es dann geht. Lasst dir meiner Gnade genügen, sagt Gott. Lasst dir an meiner Gnade genügen. Und das ist die Ausrichtung, die Gnade Gottes genügt in allen Bereichen. Sie muss mir genügen. Und ich möchte auch einfach euch das auch für uns als Ausrichtung geben. Sie ist notwendig, damit wir auch in dem Prozess der Heiligung nicht hochmütig werden. Dass wir im Dienen Gott gegenüber nicht hochmütig werden. Darf ich euch das vorlesen ab Vers 7, Kapitel 12? 2. Korinther, Kapitel 12, ab Vers 7. Paulus spricht und schreibt, auch wegen der außerordentlichen der Offenbarungen. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, ein Dämon, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Dann schreibt Paulus, sehr gerne will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Paulus sagt, aufgrund dessen, was Gott mir gibt, an außerordentlichen an Offenbarungen, die Offenbarung, die Paulus bekam, ist natürlich sehr außerordentlich gewesen. Er war im dritten Himmel, er hat den Herrn gesehen, wurde von Jesus direkt unterwiesen und bekam die herrlichen Wahrheiten direkt aus dem Mund Jesu. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich glaube, wenn wir nur eine von diesen Wahrheiten aus dem Munde Jesu so gehört hätten, wir würden über die Erde schweben, würden wir keinen Fuß mehr auf diese Erde tun wollen. Was Paulus hier erlebt, ist eine außerordentliche Offenbarung. Und darum sagt er, darum, damit ich mich nicht überhebe. Das heißt, liebe Geschwister, wir erleben geistlichen Segen. Und geistlicher Segen bedeutet nicht automatisch Sündenfreiheit. Erkenntnis Gottes und näher kommen zu Gott und bedeutet nicht, dass ich dann besser werde, dass mir dann nichts mehr zustoßen kann, dass ich ihm alles widerstehen kann und in allem siegreich bin. Ich finde es sehr, sehr, sehr interessant, dass je mehr Offenbarungen, umso mehr muss Gott uns eigentlich auf dem Boden halten. Je mehr Erkenntnis, umso mehr muss er uns bei sich halten und sagen, hey, heb nicht ab, überheb dich nicht. Paulus sagt, wegen der Offenbarungen wurde mir ein Dorn fürs Fleisch gegeben. Für was für ein Fleisch? Es gibt viele Meinungen darüber und ein Großteil denkt, das ist eine Krankheit. Fleisch als Leib kann sein. Ich denke aus dem Kontext des Korintherbriefs, schaut mal Kapitel 11, Vers 18 zum Beispiel, wie Paulus in 2. Korinther Fleisch gebraucht. Paulus schreibt, weil viele sich nach dem Fleisch rühmen, so will auch ich mich rühmen. So, weil viele sich nach dem Fleisch rühmen, so will ich mich auch rühmen. Und dann beginnt er und erzählt er. Also es geht um das Rühmen, um das fleischliche Rühmen. Sich auf etwas auszuruhen, auf etwas stolz sein, wenn man isst, Abstammung, vielleicht Lehrer, vielleicht Nationalität, Glauben, was auch immer. Es gibt viel Grund, sich zu rühmen. Und Paulus beginnt darüber und sagt, okay, ihr bringt mich dazu. Dann sagt er gleich, wessen sich rühmt. Aber der ganze Hintergrund, und wir können jetzt zurückgehen, das mache ich jetzt nicht, im 2. Korintherbrief, und schauen, was er mit Fleisch meint. Und es geht darum, um diese alte, gefallene Natur. Es geht um die alte Schöpfung. Und darf ich so sagen, wenn die schon verloren hat, weil sie weiß, die ist mit Christus gekreuzigt, dann will sie sich wenigstens der geistlichen Dinge rühmen. Wenn sie schon nicht der fleischlichen Dinge rühmt, wenn wir die fleischlichen Dinge uns absagen, dann will sie wenigstens der geistlichen Dinge rühmen. Und darin, das ist die Gefahr. Und Jesus sagt, Paulus, damit du dich nicht überhebst, damit du dich nicht zu viel darauf einbildest, was ich durch dich und mit dir und für die anderen tue, dass du dich nicht überhebst, aufgrund dessen, was du bekommst. Muss ich dich demütigen? Muss ich dem demütigen? Und dann macht Jesus Paulus klar, Paulus, es kommt nicht darauf, auf deinen Zustand und auf dein, dein Fleisch und auf deine Stellung und auf dein Können oder Nicht-Können, Sündigen und Nicht-Sündigen. Allein, worauf es ankommt, lass dir meine Gnade genügen. Lass dir meine Gnade genügen. Das ist unsere Ausrichtung und das ist unser Startschuss gewesen, worauf es in der Heiligung ankommt. Zweitens, wir sind schon weitergegangen, gehen wir zurück zum Petrusbrief, okay? Worauf es in der Heiligung ankommt, das ist ein schwieriges Thema, sich nicht in Begierden anzupassen. Petrus schreibt, ich lese 1. Petrus Kapitel 1 ab Vers 14 oder Vers 14. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden an, die früher in euren Unwissenheit herrschten. Das ist der zweite Punkt, worauf es in der Heiligung ankommt. Seid nicht Begierden, also passt euch nicht den Begierden gleich, sich nicht den Begierden anzupassen, sich völlig auf die Gnade Gottes zu verlassen und sich nicht in den Begierden anzupassen. Er beschreibt das so, als Kinder des Gehorsams, darüber haben wir nachgedacht, wir waren ja schon mitten in diesem Punkt, wir sind auch schon ins dritte Buch Mose gegangen, als Kinder des Gehorsams ist eine andere Umschreibung als Gläubige, als diejenigen, die zu dem Glaubensgehorsam durchgedrungen sind, die dem Glauben gehorsam geworden sind, dem Wort Gottes gehorsam geworden, gegenüber geworden sind. Eine Beschreibung von Gläubigen, Kinder des Gehorsams. Passt euch nicht den Begierden an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten. Das ist ja eine sehr interessante Umschreibung, wie Petrus das hier formuliert. Das Kennzeichen des alten Lebens, Kennzeichen des früheren Lebens, Kennzeichen eines Menschen, eines Nicht-Wiedergeborenen, eines Nicht-Gehorsamers, einen ungläubigen Menschen ist Unkenntnis. Das kennzeichnet einen ungläubigen Mensch, Unkenntnis. Und aus Unkenntnis entsteht Ungehorsam. Ungehorsam und Unkenntnis sind miteinander verknüpft. Die Beschreibung eines Ungehorsames ist synonym auch mit der Unkenntnis. Während der erste Abschnitt, die ersten Verse mehr um die geistliche Haltung uns vor Augen stellen, nämlich die Glaubenshaltung, so beschreibt dieser Vers, Vers 14, die Herzenshaltung, wie es in der Heiligung vorangeht. Was ist die Herzenshaltung? Und hier geht es um Folgendes. Was prägt und bestimmt was prägt und bestimmt mein Herz in Bezug auf meine Neigungen, in Bezug auf meine Wünsche, in Bezug auf mein Verhalten, in Bezug auf meine Begierden, in Bezug auf meine Lüste? Was bestimmt mein Herz? Und jetzt wird gegenübergestellt, entweder bestimmt das alte Leben, alte Prinzipien dieser Welt, dein Denken, oder es bestimmt das neue Leben, neue Prinzipien. Das alte Prinzipien, lebst du in all diesen Wünschen, Begierden, Neigungen und Verhaltensweisen, lebst du immer noch nach den Prinzipien dieser Welt? Und somit lebst du immer so, als ob du nicht weißt, was Gottes Wille in diesen Dingen ist? Das kennzeichnet einen ungläubigen Menschen. Oder lebst du als Kind des Lichts in der Erkenntnis des neuen Lebens, in dem Gehorsam, als Kind Gottes im Gehorsam, und du weißt, was der Wille Gottes in diesen Dingen ist. Was bestimmt deine Begierden? Wie gehst du mit denen um? Und darum sage ich, ist das so ein herausforderndes Thema. Wir Menschen sind von Natur aus, von der gefallenen Schöpfung, vom Fleisch her, Egoisten. Wir sind von unserer gefallenen Schöpfung, von Natur, sind wir selbstsüchtig. Und allein der Begriff Selbstsucht, ja, selbstsüchtiges Verhalten, das ist ein ich-bezogenes, ich-konzentriertes Verhalten. Ich finde den Begriff sehr, sehr ernüchternd. Es ist Selbstsucht. Also ich bin süchtig nach mir selbst. Ich bin süchtig danach, das zu befriedigen, das zu bekommen, was ich brauche, was ich will. Das ist eine Umschreibung der Selbstsucht. Selbstsüchtiges Verhalten. Man ist versklavt in ein Denkmuster, Es dreht sich alles um mich. Selbstsucht. Petrus sagt, worauf es in der Heiligung ankommt, als Kinder des Gehorsams sagt, wenn ihr Gottes Kinder seid und wenn ihr der Wahrheit gegenüber gehorsam geworden seid, lebt nicht mehr, passt euch, nein, lasst euer Denken nicht mehr von diesen alten selbstsüchtigen Prinzipien, Verhaltungsmustern, Begierden, Neigungen, Wünschen prägen. Bitte, lasst euch nicht davon prägen, macht euch nicht gleichförmig, übernimmt nicht einfach weiterhin dieses Denken. Übernimmt das bitte nicht. Werdet nicht gleichförmig damit. Warum? Da möchte ich jetzt mit euch eine kurze Zeit schauen, was die Schrift dazu sagt. Ich möchte, doch, wir machen es so. Ich möchte euch bitten, schlagt mit mir kurz einen Epheserbrief auf. Kurz einen Epheserbrief. Epheserbrief Kapitel 2. Ich möchte uns vor Augen führen, was die Umschreibung für das alte Leben oder andersrum. Vielleicht will ich es nochmal kurz vorweg schon schicken. Die Bibel beschreibt, wenn sie von Kindern des Ungehorsams oder von Menschen, die in einer Unwissenheit leben, hat die Bibel ein Synonym, eine Beschreibung, einen Begriff, und das steht für Nationen. Der Begriff, dass die Gottesferne und Gottesverlassenheit und Entfremdung von Gott, Entfremdung des Wissens, der Erkenntnis, des Willens, der Heiligkeit Gottes, das ist die Umschreibung der Nationen. Gott beruft sich aber ein Volk aus den Nationen und heiligt es und gibt ihnen was? Weisung, Erkenntnis, das ist mein Wille über Leben, das ist mein Wille über Heiligkeit, über Reinheit, über mich. Und da beginnt Gott, sich ein Volk so zu heiligen, dass er sich diesem Volk offenbart und seinen Willen kundtut. Da, wo keine Kenntnis des Willen Gottes da ist, ist Unwissenheit. Und das ist Gottesferne. Und dafür stehen Nationen allgemein. Stehen Sie für Gottes Ferne. Ich möchte euch da zeigen, und wie das Ganze hier verknüpft ist. Ich hoffe, für euch wird es zum Gewinn. Kapitel 2 im Epheserbrief. Kapitel 2, Vers 1. Paulus schreibt über Gläubige, über die Epheser, ebenfalls über uns Gläubige. Auch euch, also dich und mich, hat er auferweckt, die ihr tot wart in Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Also, ihr wart einst tot, geistlich tot, entfremdet von Gott. Ihr stand unter dem Gerichtsurteil. Ihr wart zum Tode Verurteilte, so kann man es übersetzen. Warum? Ihr wart zum Tode Verurteilte, warum? Weil ihr in Vergehungen und Sünden permanent lebtet. Woher kamen die? Paulus beschreibt sie gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Das ist die Gesinnung. Das ist ein System, das gegen Gott und gegen Christus, ein antichristliches Weltsystem, in all den Facetten und den Gedanken und Philosophien und Überzeugungen und Religionen, es widerspricht und widerstrebt dem Willen Gottes. Der Zeitlauf dieser Welt. Woher kommt es? Wer lenkt es? Wer bestimmt es? Er schreibt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das ist die Gegenübersetzung. Kinder des Gehorsams und Kinder des Ungehorsams. Was kennzeichnet Kinder des Ungehorsams? Sie leben nach dem Zeitlauf dieser Welt. Sie sind bestimmt und werden geleitet und manipuliert und bestimmt von dem Fürsten Macht der Luft. Wir wissen, wer das ist. Das ist der Teufel. Vers 3. Unter diesen hatten wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Interessant, er beschreibt den ehemaligen Gläubigen oder die Gläubigen, und er beschreibt, wie sie einst früher waren. Und er sagt, Todeskandidaten? Auf Grundlage ihrer Taten, sie waren, was sind die Taten? Nach den Prinzipien dieser Welt gelebt, bestimmt von dem Teufel. Und wie zeichnet sich das aus? Ein Leben in den Begierden unseres Fleisches. Ein Leben nach dem Willen des Fleisches und der Gedanken. Also das, was einen bestimmt hat, Zeitlauf dieser Welt ist Willen des Fleisches und Gedanken. So, darf ich so sagen, man geht jeder Regung des Fleisches nach und sucht sie sofort zu befriedigen, sofort zu stillen. Die Begierde sei, ich will haben, dann musst du es kriegen. Das ist ein selbstsüchtiges Verhalten. Und das beschreibt die Bibel als ein Weg der Nationen. Das ist ein Weg der Unkenntnis, in dem Unverständnis, was der Wille Gottes eigentlich ist. Geht mal mit mir Kapitel 4. Paulus bringt noch eine feinere Beschreibung. Also wir kommen hier vom Petrusbrief, der sagt, seid nicht gleichförmig den Begierden, die in eurer Unwissenheit herrschten. Lebt nicht mehr so wie damals, als ihr unwissend wart. Als ihr unwissend wart, habt ihr das getan und hattet keine Ahnung, dass es nicht etwas, dass es nicht das ist, was Gott von euch möchte. Ihr hattet keine Ahnung. Und für euch war es selbstverständlich, für euch war es notwendig, für euch war das sogar richtig, für euch war das, mag das sogar Liebe sein, für euch mag das sogar Wertschätzung sein, für euch mag das Selbstwertgefühl sein, für euch mag alles das sein, was die Welt sagt, dass es ist. Du bist es wert, du kennt ihr die Werbung? Ich weiß nicht, ob ihr die Werbung kennt. Ich darf so bleiben, wie ich bin. Und dann du darfst. Kennt ihr das? Ich glaube, so eine Wurstwerbung. Keine Ahnung. Ich glaube sogar, nee, doch, ich glaube Wurstwerbung. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Ja? So klingt so gut. Oh ja, klar. Du darfst so bleiben, wie du bist. Der Kunde ist König. Es geht alles und dreht sich alles. Und das ist sehr humanistisch, also sehr menschenfreundlich, oder? Das ist die Gesinnung dieser Welt. Und die Petrus und Paulus und die Schrift sagt, ihr habt keine Ahnung, das ist ein Leben in einer Unkenntnis, in einer Blindheit. Kapitel 4, Vers 17. Dies nun sage ich und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln. Jetzt achtet mal, jetzt sagt er, wie die Nationen wandeln. Jetzt werden die Nationen als ein Synonym dargestellt für eine Haltung. Und schaut mal, wie wandeln die Nationen? In der Nichtigkeit ihres Sinnes. Das heißt, in der Verblendheit, in der Unwissenheit, in ihrem Verstand. Die Nationen leben so und die haben kein Verständnis von was. In der Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes. Die sind so weit weg in ihrem Denken von dem Leben Gottes. Nicht nur von der Quelle des Lebens, sondern auch von der Art des Lebens, wie Gott es will. Sie sind entfremdet diesem Leben. Sie kennen dieses Leben nicht. Wenn sie es nicht kennen, wie sollen sie danach leben? Keine Chance. Wenn sie keine Ahnung haben, was der Wille Gottes ist, wie sollen sie das richtig tun? Keine Chance. Da ist jeder Appell, mach es besser, einfach sinnlos. Jede Ermahnung, jede Strafe, wie soll das zum Guten werden, wenn keine Erkenntnis des Lebens Gottes da ist? Unmöglich. Das endet in dem, wie es immer wieder endet. Der Mensch reitet sich in eine Katastrophe in die nächste und dann meint er, er ist schlau geworden. Es vergehen ein, zwei Jahrzehnte und der Mensch ist nicht klüger geworden und er reitet sich in die gleiche, nur noch größere Katastrophe hinein. In diesen Tagen kommt mir das immer wieder in den Sinn. Wie verblendet muss man sein, um das zu tun, was man tut? Angesichts der Geschichte, die wir haben, wie naiv meint man, in dieser Selbstsucht eine ganze Nation ins Verderben zu führen? Und ich rede nicht nur von einem. Es gibt genügende. Aber andersrum. Wie sollen sie es besser machen? Sie haben keine Erkenntnisse Gottes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes. Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens, sind sie abgestumpft. Sind die abgestumpft, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. der Weg der Nationen ist eine Unkenntnis des Willen Gottes, eine Unkenntnis, was das wahre Leben ist. Und in diese Verstocktheit, diese Verfinstertheit, dieses Abgestumpftsein führt dazu in das Leben, in jede Ausschweifung. Paulus schreibt, jede Ausschweifung und jede, und jetzt kommt's. Oh, jetzt blitzt's. Gott sagt ja dazu. Als Sweetfield mal gepredigt hat, in der Predigt draußen, und es hat so gedonnert, und er war gerade anzukündigen, das Gericht Gottes, und er sagt, schaut hin! Wisst ihr, wie viele Menschen sich an dem Tag bekehrt haben? Die sind voller Furcht und Zittern zusammengebrochen. In dem Moment, wo er von dem donnernden Gericht Gottes sprach, hat es gedonnert. Der hat sich so dazu gestellt, die Frucht war reich an dem Abend. Die Ernte wurde viel eingefahren. Ja. Also, die Auswirkung, und das ist wichtig, die Auswirkung eines der Unwissenheit ist ein Leben in der Ausschweifung und in der Ausübung jeder Unreinheit. Und jetzt geht's, wir sind bei der Heiligung. Jede Unreinheit oder jede Begierde mit Gier. Also da geht es nicht nur, das ist Sucht, Suchtverhalten. Mehr, 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 mehr. Ich, alles, 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 sofort, sofort. Jeder Unreinheit mit Gier. Das ist ein Kennzeichen. Freunde, das ist noch nicht, oh, macht's besser oder anders. Das ist jetzt auch nicht, wieso macht ihr das? Das ist eine Darstellung, was bedeutet ein Leben ohne Gott. Ein Leben in der Unwissenheit. Geht mal mit mir Kapitel 2 nochmal kurz zurück. Ab Vers 11. Wir waren in Kapitel 2, Vers 1. Schaut mal in Kapitel 2, Vers 11. Paulus schreibt, deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen, dem Fleisch nach, unbeschnittene, das heißt unreine. Aus den Nationen, ihr wart unrein. Die Beschneidung am Fleisch, wie Manhattan geschieht, ist ja ein Bild für Reinwerden, für die Reinheit. Wir werden beschnitten, aber am Herzen, das ist gut, sehr gut, vor allem für die Männer. Ja, so. Die nach dem Fleisch geschieht, unbeschnitten genannt von der sogenannten Beschneidung, die mit Fleisch, mit den Händen geschieht. Und jetzt Vers 12. Zu jener Zeit, ohne Christus ward, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung, und ihr hattet keine Hoffnung und ward ohne Gott in der Welt. Das ist eine Beschreibung für, ich bin einer von den Nationen. Ihr habt überhaupt keine Hoffnung. Ja, woher denn? Eine Unkenntnis, eine Verstocktheit, eine Verblendheit und ein Leben, das sich nur permanent sich selbst in seiner Gier zerstört und verurteilt. Und man kann nicht, es geht nicht anders. Verblendet in dem Tun, dass man sagt, das ist gut für mich, das brauche ich, überhaupt keine Sicht einzusehen, das zerstört mich und das bringt mir den Tod. Das ist die Dramatik. Und das heißt, ein Kind des Ungehorsams sein. Liebe Geschwister, ich möchte nochmal versuchen, das nochmal deutlich zu machen, worauf ich hinaus möchte. Die ganze Dramatik und somit auch, wenn wir das verstehen, auch unser Mitleid gegenüber den Nationen, jedem Ungläubigen ist, der kann nicht anders. Er kann nicht anders. Er ist versklavt und er verkauft unter dem Fürsten der Macht der Luft. Er ist verblendet in seinem Verstand. Er hat überhaupt keine Einsicht für das, was ihn den Tod bringt. Er sieht es nicht. Wie soll es korrigieren? Wie soll es ändern? Die Bibel ist konsequent, indem sie beschreibt, welche Auswirkungen das hat. Und das, was heute uns auch sogar in der Gemeinde oft als das proklamiert wird, was eigentlich gut ist und menschenfreundlich und Liebe und Annahme und Toleranz in großen Werten dargestellt, beschreibt die Schrift als die Verblendung und ein Leben entfremdet von Gott. Die Parallele dazu ist Römer Kapitel 1. Wenn Petrus schreibt, lebt nicht in der Übereinstimmung mit alten Gewohnheiten, indem ihr die Begierden genauso zu stillen versucht, wie ihr sie getan habt, als ihr noch ungläubig wart, also keine Kenntnis. Da müssen wir uns daran erinnern, ja, wie war das nochmal, als ich keine Unkenntnis hatte, also als ich keinen Verstand hatte in Bezug auf den Willen Gottes. Römer Kapitel 1, ab Vers 21. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und Vögeln und von vierfüßigen Kriechen in Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie welche, die Wahrheit in Lüge verwandeln. Schaut mal, die Auswirkung von Verblendheit, von Verstockung. Was nennt die Schrift als erstes? Begierde. Ein Leben verzehrt in Gier. Ein Leben verzehrt und bestimmt von meinen Begierden. Von meinen selbstsüchtigen Wünschen, von meinen selbstsüchtigen Verhalten, Neigungen, Begierden, Lüsten. Ich sage das nicht als Vorwurf. Ich zeichne uns nur das Bild des alten Menschen. Die Konsequenz von Unwissenheit ist, es führt ihn in ein komplett anderes Leben hinein. Nicht ein Leben, das aus Gott und für Gott und durch Gott ist, sondern ein Leben, das von mir, durch mich und für mich ist. Und das ist ein Leben der Selbstzerstörung. Ich will alles für mich. Und dadurch, obwohl ich mir etwas Gutes tun möchte und denke, es zu tun, zerstöre ich mich jeden Tag dadurch. Zerstört sich der Mensch jeden Tag dadurch. Und das ist, was die Bibel uns vorschreibt. Die Begierden des Menschen, sagt, die zerstören dich. Die zerstören dich. Interessant, in die Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihrer Leiber untereinander zu schändigen. Das erste Kennzeichen eines Unverstandes und eine Verblendung des Lebens aus Gott ist ein unmoralisches Leben. Ich will auf etwas aufmerksam machen. Ich glaube, dass in dem Maße, wie wir uns von Gott zurückziehen, das heißt, wenn wir uns unter sein Wort nicht stellen, in welcher Form auch immer, wenn wir es nicht hören, wenn wir es nicht lesen, wenn wir es nicht auswendig lernen, wenn wir es nicht beten, wenn wir es nicht singen. Das heißt, wenn wir uns dem Wort Gottes, das heißt seiner Erkenntnis, seinem Willen des Lebens uns entziehen. Wisst ihr, was dann passiert in uns? Dann werden wir hineinrutschen wieder in alte Denkmuster. Wir werden hineinrutschen in alten Verhaltungsmuster. Wir werden hineinrutschen in alte Neigungen, Wünsche, Verhalten, Begierden und Lüste. Und je weniger Licht und Erkenntnis Gottes, je mehr Erkenntnis und Verständnis von mir, je mehr ich mich aber darauf einlasse, umso mehr wird es mich zerstören, wird es mich quälen, wird es mich von Gott entfernen. Ja, mein Gewissen beschmutzen, meinen Frieden mit Gott beschmutzen, es gibt eine Auswirkung, eine Ursache-Wirkung. Paulus schreibt eben darüber und sagt, die Unkenntnis, das sind Nationen, sie sind verfinstert und die Auswirkung ist, Begierden leben in Begierden, ihre Leiber zu schänden. Interessanterweise, er schreibt sofort über die Homosexualität, das, was wir heute als das Gut schlechthin da haben, dass wir, das ist Liebe, das ist Annahme, das ist Toleranz, das ist Würde des Menschen. All das, was wir als Mensch, als Nation in dem verkehrten Denken als etwas Gutes dargestellt wird, ist bei Gott ein verkehrtes Denken, entfremdetem Leben Gottes. Ich war sehr positiv überrascht. Ich habe das, Gott öffnet Türen in den Dienst. Und eins, was mich sehr ermutigt und mich auch darauf freut, ich habe gestern mit einem Pfarrer gesprochen, einem Pfarrer aus Bayern, eigentlich ein katholisches Land, und die haben mich für Bibeltage eingeladen. Dort Jesus, die Gemeinde Jesu vom Alten bis zum Neuen Testament ihn zu entfalten. Voll gut. Und dann sagte er, ja, lieber Bruder, schreibt er, ob ich da nicht am Sonntag in Gottesdienst predigen kann, damit die Gemeinde mich schon kennenlernt und dann, damit die Bibeltage dann auch besucht werden. Da dachte ich, ja, voll gut. Ja. Da dachte ich, hat er keine Ahnung, wer ich bin, dass ich kein Pfarrer bin oder es ist nicht so einfach, in der Landeskirche auf der Kanzel zu stehen. Und dann habe ich mit ihm gestern telefoniert und ein gläubiger Pfarrer durch und durch fragt, dass er mir, Herr Zorn, wie stehen Sie zu den Frauen auf der Kanzel? Ich sagte, nicht gut. Oh ja, ich auch. Was? Ja, ich habe vor ein paar Tagen über Homosexualität gepredigt. Das ist nicht der Wille Gottes. Ich sage, Bruder, ich freue mich, dich bald zu sehen. Es ist erstaunlich, wir haben eine Zeit lang telefoniert und erstaunlich. Aber es ist nicht normal, nicht selbstverständlich. Das sind so freie Gemeinden, weit freier als dieser Pfarrer. Oh, Gott schenkt Gnade. Gott schenkt Gnade. Ich bin so froh darüber. Ich freue mich auf den Besuch bei Ihnen. Nicht in der Konform gehen mit der alten Gesinnung, mit der Unwissenheit. Nicht so leben, als ob man keine Ahnung weiß, was Gottes Wille ist. Liebe Geschwister, wissen wir, was Gottes Wille ist? Haben wir Licht, haben wir Erkenntnis in diesen Dingen, was Gott in Bezug auf unser Selbstwert und unsere Selbstsucht und unsere Begierden, unsere Neigungen, Willen, Wünsche, wissen wir, was Gott will? Haben wir Erkenntnis? Denn nur wenn wir das haben, können wir gehorsam sein. Und nur dann können wir Kinder des Gehorsams sein, wenn wir diese Erkenntnis und diesen Willen haben. Darf ich euch noch kurz daran erinnern, was wir vor dem letztes Jahr, das klingt gut, was wir letztes Jahr gemacht haben. Geht mit mir nochmal in 3. Buch Mose. 3. Buch Mose, Kapitel 20. Ich hoffe, wir haben den Text schon so oft gelesen. Ich meine, in Petrus' Brief, die Verse. Petrus argumentiert ja, er sagt, als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die in eurer Unwissenheit lebtet. Seid heilig, weil Gott sagt, ich bin heilig. Dadurch knüpft er die Grundlage für das Leben und für Heiligung ans Alte Testament. Und mit dieser Aussage führt uns direkt ins 3. Buch Mose, was es bedeutet. 3. Mose, Kapitel 20, ab Vers 22. Und ihr sollt all meine Ordnungen, all meine Rechtsbestimmungen halten und sie tun, damit euch das Land nicht ausspeit, in das ich euch bringe, darin zu wohnen. Und ihr sollt nicht in den Ordnungen der Nationen leben. Darum geht's. Ich werde euch in dieses Land bringen. Ihr werdet da leben, wo die Nationen leben, da leben, wo die Heiden leben. Und ich werde euch dahin bringen. Aber ich bitte euch, übernehmt nicht ihre Gedanken, übernehmt nicht ihre Verhaltensweisen, übernehmt nicht ihre Überzeugungen, übernehmt nicht ihre Wünsche, ihre Neigungen, ihre Begierden. Lebt nicht so wie sie. Heiligt euch. Heiligen bedeutet, sich von der Welt absondern, ein anderes Denken annehmen, eine andere Gesinnung. Was ist der Unterschied zwischen einem Kind Gottes und einem Nicht-Kind Gottes? Das ist das Merkmal. Das eine gehorcht Gott, das andere nicht. Das ist natürlich in dem Sinne von Johannes gesagt, schwarz-weiß. Damit heißt nicht, dass das nicht fällt. Und das ist, damit will ich nur sagen, dass, was das ausmacht, dass das eine Kind, das dem Teufel gehört, das erkennst du an seiner Gesinnung, das erkennst du an seiner Erkenntnis, an seinem Verständnis, was das Leben ausmacht, was die Fülle ausmacht. Und das Kind Gottes erkennst du daran, was nach seinem Erkenntnis, nach seinem Verständnis, was Leben ausmacht, was die Fülle ausmacht. Und Jesus sagt, ich habe euch abgesondert, ich habe euch geheiligt, ich habe euch gereinigt. Ich bringe euch dahin zu den Leuten, die werden anders denken, die werden anders leben. Sie haben andere Überzeugungen, andere Wünsche. Und ich bitte euch, macht euch nicht gleichförmig mit denen. Tut es nicht. Wisst ihr, warum ich die vertreiben werde? Wisst ihr, warum ich die richten werde? Wisst ihr, warum ich sie vernichten werde? Wegen dieser Dinge. Und ihr könnt nicht hinkommen und sie einfach übernehmen. Ich werde das richten. Liebe Geschwister, wenn die Bibel uns ermahnt und sagt, irrt euch nicht, es wird kein Lästerer, kein Götzendiener, kein Habsüchtiger, kein Lügner, kennt ihr die Liste? Wird was nicht bekommen. das ewige Leben wird nicht in das Reich Gottes hineingehen. Und dann denkt man, ups, schon mal gelogen. Habsucht ist auch schon mal ein paar Mal in meinem Leben aufgetaucht. Und dann denkt man, okay, dann werde ich kein ewiges Leben bekommen. Was die Schrift macht, was Paulus an diesen Stellen macht, er sagt, guckt euch das an. Ihr wisst, dass doch Gott doch keinen Habsüchtigen ewiges Leben gibt. Wisst ihr das? Ja, ich weiß es. Ja, warum willst du dann so leben? Wenn Gott diejenigen, die in der Habsucht leben, richten wird. Warum tust du das, was Gott richten wird? Versteht ihr das? Das ist nicht, oh, wenn du das tust, gehst du verloren. Sondern wieso machst du das, was Gott richtet, was Gott hasst, was nicht seinem Willen entspricht? Er hat dich geheiligt, er hat dich gereinigt, er hat dich erkauft. Und er wird die Menschen, die darin gefangen sind, die darin verfinstert sind, die das ausüben, er wird sie richten. Du kannst es doch das nicht als Guten dann annehmen. Du kannst es doch nicht als richtig annehmen. Du kannst es doch nicht sagen, ja, aber das ist doch gar nicht schlecht. Wenn Gott es richten wird, dann muss doch die Erkenntnis sein, dann kann es nicht gut sein. Und wenn es nicht gut ist, warum tust du es dann? Das ist, was Gott hier macht. Er richtet sein Volk aus und sagt, Vers 23, und ihr sollt nicht in den Ordnungen der Nationen leben, die ich für euch vertreibe, denn all diese Dinge haben sie getan und sind mir zum Ekel geworden. Und ich habe zu euch gesagt, ihr sollt ihr Land besitzen und ich werde es euch zum Besitz geben, ein Land, das von Milch und von Honig überfließt, ein nicht gutes Land. Aber sie haben sich nicht für würdig erhalten, dieses Land zu besitzen. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch von den Völkern ausgesondert habe. Und ihr sollt unterscheiden zwischen dem reinen Vieh und dem unreinen, zwischen dem unreinen Vögel und den reinen. Und sollt euch selbst nicht zu etwas Abscheulichem machen, durch das Vieh und durch das die Vögel und durch das alles, was auf den Erdenboden regt, dass ich euch als unrein ausgesondert habe. Und ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig, ich, der Herr. Und ich habe euch von den Völkern ausgesondert, um mein zu sein. Immer wieder. Ich habe euch rausgenommen, damit ihr mein seid. Übernehmt nicht dieses Denken, übernehmt nicht die Lebensweise, überlebt nicht in dieser Unwissenheit. Und dann sagt er, warum? Oder unterscheidet zwischen dem Reinen und dem Unreinen. Unterscheidet, was heilig ist und was unheilig ist. Unterscheidet. Früher hattet ihr keine Ahnung. Jetzt schon. Jetzt habt ihr Erkenntnis. Ihr habt Erkenntnis. Zwischen rein und unrein. Darf ich hier einen ganz kurzen Exkurs machen? Ich unter Gebet, dass das nicht zu lang und zu tief wird. Interessant, gell, dass er sagt, Nationen, das ist nicht gut. Ihr müsst prüfen, was rein und unrein ist. Und dann spricht er zum Beispiel darum, welche Vögel sie essen sollen, welche nicht sollen. Sie sollen prüfen, dürfen sie es oder dürfen sie es nicht. Ist das etwas, was Gott will oder etwas, was Gott will? Darf ich euch eine Frage stellen? Gibt es irgendeinen Vogel, das unrein ist? Der Vogel? Der Vogel, gell? Gaia, Adler, nee, Taube nicht, Eule, Storch, Rabe, zum Beispiel unreine Vögel. 3. Mose Kapitel 11. Da, wenn ihr es aufschlagt, dann könnte das ein längerer Exkurs werden. Ich will euch kurz auf etwas hinweisen. Erstmal grundsätzlich. Das habe ich, glaube ich, aber in der letzten Bibelstunde gesagt, dass es in der Bibel, in dem 3. Buch Mose, ein Konzept gibt zwischen unrein, rein und heilig. Könnt ihr euch daran erinnern? Unrein ist etwas, was vermischt ist. Rein ist es, was unvermischt ist. Alles, was für Gott beiseite gestellt ist, heilig. Das ist die Unterscheidung. Das macht die Bibel. Das heißt, wenn Gott sagt, dieses Tier ist unrein und dieses Tier ist rein, wichtig ist, dass wir lesen und aufmerksam sind. Das heißt, soll es euch unrein sein? Nicht, es ist unrein. Sonst würde Paulus nicht die Wahrheit sagen, wenn er sagt, alles ist rein. Würde Jesus nicht die Wahrheit sagen, sagt, es ist nichts unrein, was in den Mund hineingeht, sondern nur das unrein, was aus dem Mund herauskommt, nicht was da unten rauskommt. Sagt, das, was das Herz und vom Herzen rausgeht, euer Reden und eure Gedanken, eure Gesinnungen, das ist unrein. Nicht ein Tier oder ein Essen oder irgendetwas. Denn Gott macht nichts Unreines an sich. Gott hat nicht ein Tier geschaffen und sagt, ich schaffe dich zu einem unreinen Tier. Oh Mann, der Rabe, ja toll, weißt du. Was kann ich dafür, dass ich unrein bin? Und dann die Taube, ja, aber ich bin eine Taube. Die Bibel spricht davon. Und ich in 3. Mose, wir haben es gerade gelesen, in Vers 25 heißt es nochmal, dass ich euch als unrein ausgesondert habe. Die Tiere waren für Israel unrein. Euch ist es unrein. Für euch ist es unrein. Das heißt um Folgendes, ich will es kurz machen. Die Bibel gibt uns, das Alte Testament, vor allem das Alte Testament, ein Schatten und Bilder des Zukünftigen. Das heißt, in all diesen Dingen, wie Gott das Gesetz gibt, haben wir einen Schatten auf die Herrlichkeit. Wir haben Bilder, damit Gott uns Erkenntnis lehrt, Verständnis lehrt, was sein Wille ist. Und so auch, verhält sich auch mit diesen Tieren. Wer das nachlesen möchte, ich möchte euch bitten, Matthäus 15, Römer 14, 1. Korinther 8, ihr werdet da die Stellen finden, wo das Neue Testament sagt, es ist alles rein, wenn du es mit Danksagung genießen kannst. Und es gibt, kein Fleisch ist unrein, selbst das Götzenfleisch. So, das ist mal das eine. Aber jetzt, wenn Gott sagt, für euch ist es unrein, ja warum? Dann sagt Gott, guck mal, dieses Tier ist vermischt, es ist unrein für dich. Dieses Tier ist nicht vermischt, es ist rein für dich. Lerne etwas, wenn etwas sich vermischt, wird es unrein. Wenn etwas nicht sich vermischt, ist es rein. Vermischt euch nicht mit der Welt. Nehmt nicht die Gesinnung dieser Welt an, denn in dem Moment macht ihr euch unrein. Liebe Gemeinde, ich will das nicht überheblich sagen, ich will mich damit hineinnehmen. Wisst ihr, wie oft wir uns unrein machen, indem wir die Gesinnung dieser Welt nehmen und sie mit hineinnehmen in die Gemeinde und meinen, Gott einen Dienst damit zu tun? Wie oft wir unreine Opfer, dazu werden wir in den nächsten Bibelstunden kommen, wir werden Malachi lesen, wie oft wir unreine Opfer Gott darbringen, gemischte Opfer, kaputte Opfer, kranke Opfer, halbe Opfer, schwache Opfer und sagen, es juckt ihn ja eh nicht, was wir bringen. Wie oft wir Dinge, die vermischt sind, Gott darbringen und meinen, das wird Gott zum Wohlgeruch sein. Gott sagt, nur Heiliges. Für mich abgesondertes, nur reines, nichts Vermischtes. Nicht Fleisch und Geist, nur Geist. Nicht in Übereinstimmung mit dieser Welt. Dinge, die sind nicht heilig. Und das sind Bilder, die allein an den Tieren. Gott macht Tiere, die sich vermischen. Zum Beispiel Tiere, die im Wasser schwimmen können, aber trotzdem an der Luft sind. Die sind unrein, weil sie sowohl im Wasser wie an der Luft atmen können. Die darfst du nicht essen, die sind vermischt. Sind sie keine Delfine, keine schönen Tiere? Oh, das sind doch schöne Tiere, kluge Tiere. Das sind unrein. Warum? Weil es eine Mischgattung ist. Und so gibt es verschiedene Mischformen. Und damit will Gott damit einfach deutlich machen, es gibt, was ist das Prinzip von rein und unrein? Das hat was mit Misch. Das andere zum Beispiel, Gott sagt, ein Tier zum Beispiel, ein Schaf ist rein. Warum? Weil Gott das Schaf so gemacht hat, dass es eine Willigkeit und Bereitwilligkeit zum Opfer hat. Es geht nicht wie ein stummes Tier zur Schlachtbank, zum Scherer und merkt es nicht, dass er gleich geschert wird. Und Gott macht damit deutlich, mit diesem Schaf, das ist ein Opferschaf. Dahinter steckt ein Bild, ein Ausdruck der Opferbereitschaft. Gott bezeichnet viele Tiere und sagt, bestimmte Tiere sind unrein. Raubvögel, Nachtvögel, Aasesser und Allesesser sind in der Bibel unreine Tiere. Und unter diese Kategorien könnt ihr folgende Tiere einordnen. Zum Beispiel, ein Raubvogel ist zum Beispiel ein Adler. Darum ist es unrein, weil es ein Raubvogel ist. Ein Nachtvogel ist eine Eule. Darum ist es unrein. Ich sage euch gleich, warum. Ein Aasesser ist zum Beispiel ein Geier oder ein Rabe. Darum sind sie unrein. Und ein Allesesser, kennt ihr einen Allesesser? Ist ein Storch. Und darum ist er unrein. Jetzt möchte ich euch, ich habe das selbst gehört und als ich es gehört habe, fand ich es voll gut. Hat mir echt gefallen und habe da selber einiges gelernt. Ich fand es sehr interessant. Diese Tiere repräsentieren, was Unreinheit bedeutet und symbolisieren Unreinheit, obwohl an sich selbst sie rein sind. Ich mache euch ein Beispiel. Ein Adler ist ein Raubvogel, einer, der tötet, einer, der frisst. Und im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 14 heißt es, glaube ich, schaut zu, dass ihr euch nicht auffresst. Seid zu, dass ihr euch nicht gegenseitig auffresst. Es beschreibt eine gewisse Gesinnung. Die Bibel beschreibt Irrlehrer als Räuber, als Gierige, die in die Häuser einschleichen, berauben und töten. Und das sind ein Bild eines unreines Menschen, ist ein Bild zum Beispiel eines Raubvogels. Darum sagt Gott unrein. Ich kürze das wirklich in einer Kürze. Ein Nachtvogel ist eine Eule. Wann jagt sie? Warum nachts? Nachts ist, da sieht man es nicht. Ja. Geschützt in der Dunkelheit, das hat was mit Finsternis, das hat was mit Heimlichkeit, nicht gesehen werden. Und die Bibel schreibt, es gibt Kinder des Lichts und Kinder der Finsternis. Und dann sagt er, es gibt welche, die eben Kinder der Unreinheit, wann tun sie ihre Unreinheit? Wann in Saufgelage, Fressgelage, Ehebruch und all diese Unzucht, wann machen sie das? Öffentlich, sichtbar, vor allem heimlich. Nachts. Und die hassen das Licht und sie meiden das Licht und leben in der Finsternis. Das beschreiben so Nachtvögel. Und obwohl eine Eule so mit so schönen großen Augen, doch ein schönes Tier, aber es ist ein Nachtvogel. Nicht nur dieser Vogel ist ein Nachtvogel, aber beschreibt eben eine Eigenschaft eines unreinen Menschen. Ein Rabe ist ein Allesesser. Der ist sehr schlau. Raben sind sehr schlau. Wie sie Nüsse knacken. Die sind raffiniert. Die schmeißen sie vor die Autos, damit die Autos die Reifen, also sie überfahren. Sie wissen ganz genau, an welchen Stellen sie wie. Unglaublich schlaue Tiere. Sehr gerissen. Und trotzdem essen sie Totes. Die essen Ass. Das ist ein Assfresser. Die neutestamentlichen Stellen lasse ich an dieser Stelle. Wisst ihr, was mein Lieblingsunreintier ist? Ist der Storch. Nicht nur wegen den langen Beinen. Dieser Storch, wisst ihr warum? Wisst ihr, wie man den Namen, also das Hebräische kann ich nicht aussprechen, es gibt andere Lehrer, die das können, aber der Name, was der hebräische Name für Storch bedeutet, der Fromme. Das ist eigentlich die Übersetzung für Storch, ist der Fromme. Wisst ihr, was den Storch ausmacht? Er ist nämlich scheinheilig. Auf der einen Seite ist er bereit, in ein brennendes Haus zu fliegen, um seine Küken rauszuholen. Auf der anderen Seite kann er hinterhältig und listig sein und scheinheilig und böse. Ja, neulich habe ich so Nachrichten gesehen, was so ein Storch im ganzen Dorf angerichtet hat. Und die fürchten ihn, nicht abknallen, nicht abschießen, keine Fallen stellen. Steht unter Naturschutz und der treibt sein Unwesen da, terrorisiert ein komplettes Dorf. Aller Hinterlist. Unglaublich, was für Szenen sich da abspielen. Und der Name für Storch ist, das ist ein Scheinheiliger, ist ein Allesfresser. Er kann Gutes essen und er kann Schlechtes essen. Er kann sich fromm geben und zugleich echt böse sein. Eigentlich ist ein schriftgelehrter Pharisäer, das ist ein Storch. Das ist eine gute Beschreibung. Was ich damit sagen will, die Bilder, und wenn wir lesen, passt euch nicht den Begierden an, lebt nicht wie eine Nation, und dann mitten darin sagt, seid weise und unterscheidet zwischen reinen Tieren und unreinen Tieren. Hä? Was soll das? Wo ist der Unterschied? Lebt nicht nach diesen Weisen. Seid keine Raubvögel, Nachtvögel, Assesser und Allesesser. Seid vorsichtig. Keine Räuber sein. Nicht in der Finsternis leben. Nicht heucheln. Das sind all diese Eigenschaften, die eigentlich diese unreinen Tiere repräsentieren. Lebt nicht in dieser Weise. Lebt, übernimmt nicht. Werdet nicht gleichförmig mit diesen Lebensprinzipien, mit diesem Lebensverständnis. Das ist, was der Herr ihnen nahebringt. Was die alle symbolisieren, müssten wir nur die Kapitel vorher lesen. Aber wir werden nichts anderes finden, was wir in dem Epheserbrief gelesen haben, was wir im Römerbrief gelesen haben, was die Verstockung des Herzens ausmacht. Ein Leben in der Begier, in der Selbstsucht, in der Selbstzerstörung letztendlich. Ohne jede Erkenntnis des Willen Gottes. Die Zeit ist rum. was wir weitermachen werden. Ich schaue auf meinen Zettel. Ich möchte gerne nächste Bibelstunde mit euch. Das war jetzt ein Bild, was bedeutet, eine Gesinnung des alten Lebens zu haben. Eine kurze Karikatur, eine kurze Skizze von einem Leben als in der Gesinnung, in der Verhärtung der Nationen, in einer Unwissenheit. Wir aber sind Kinder des Lichts. Wir sind die in der Erkenntnis Gottes gelehrt worden sind. Wir sind diejenigen, die wir die Erkenntnis Gottes haben und zum Glaubensgehorsam bekehrt worden sind. Und die Frage ist, was wissen wir? Was wurden wir gelehrt? Was ist der Wille Gottes in Bezug auf Umgang mit all diesen Dingen? Und da schweigt die Schrift nicht. Und ich möchte nächstes Mal mit euch ein paar Bibelstellen anschauen, was wir eigentlich wissen in Bezug auf diese Dinge. Und wenn wir das haben, dann gehen wir weiterhin, was es bedeutet, ein würdiger Wandel. Das geht ineinander über und vor allem darauf, wird der nächste Happen sein. Wir müssen uns anschauen, was es bedeutet. Und wenn ihr als den Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Was bedeutet das? Müssen wir wieder zurückgehen zu Gottes Furcht, in dem Sinne, dass wir Angst haben vom Gericht? Dass wenn wir fehlen in diesen Dingen, dass wir bestraft werden, dass wir unser Leben verlieren, ewiges Leben? Steht das hier auf dem Spiel? Redet Petrus darüber? Was meint er? Von welcher Furcht redet er? Was meint er von den Werken? Was meint er, dass Gott richtet ohne Ansehen der Person? Kennt er uns doch nicht? Das sind sehr herausfordernde Aussagen. Und in diesem Licht und im Zusammenhang von dem heute Gesagten möchte ich diese Stelle dann in den nächsten Bibelstunden mit euch anschauen und ich hoffe in der Gnade Gottes auslegen. Ich bete. Zuallererst möchte ich dir danken, Herr, dass wir zu deinen Kindern gehören. Jesus Christus, danken, dass wir nicht in einer Unwissenheit, in der Verhärtung unseres Herzens, in der Blindheit gegenüber deinem Willen leben, sondern dass du in deine Gnade uns zugewandt hast und uns ins Licht geführt, in das Reich des Lichts hineinversetzt, heraus aus der Finsternis, dass wir deinen Willen sehen und kennen und lieben. Ich danke dir vom Herzen dafür. Jesus Christus, und mein Gebet ist, forme uns mehr und mehr und verwandle uns mehr und mehr in dein Bild. Gib uns mehr und mehr deine Gesinnung und nicht die Gesinnung dieser Welt, Herr. Wir gehören dir. Woran unterscheiden wir uns? Ich bitte dich als Erster und als der größte Sünder unter allen. Schenke Gnade in diesem Heiligung und diesem Verwandlungsprozess. Ich bitte Jesus das in deinem Namen. Amen.